Ich starte mal super explizit. Ne? Gibt doch dieses Klischee bei Pornos, da sehen wir nur junge, straffe Körper. Gerade bei Frauen zum Beispiel große Brüste und mini kleine Vulvalippen, oder?
Man muss auch einfach nur mal eine halbe Stunde auf Pornhub gehen, sich durch die beliebtesten Videos klicken und sieht alle möglichen Vulven. Gerade im Kontrast zu Penissen. Ne? Also Penisvielfalt gibt es überhaupt nicht in Pornos. Das ist ein total berechtigter Vorwurf, reden wir aber nie drüber.
Doch, machen wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Einen Film anschauen, in dem sich zwei oder mehrere Menschen sexuell näher kommen, das ist eigentlich erst seit 50 Jahren legal möglich in Westdeutschland. Also in der DDR waren Pornos sogar bis 1990 verboten. Und nehmen wir jetzt mal dieses Westjubiläum zum Anlass, zu schauen, warum Pornos jetzt zwar lange legal sind, viele von uns aber, obwohl wir sie vielleicht gerne schauen, immer noch nicht so richtig drüber reden. Warum sollten wir das mehr machen, Madita?
Da gibt es ganz viele gute Gründe für, aber ich würde erstmal auf der individuellen Ebene sagen, dass es einfach hilft, dieses Schamgefühl loszuwerden, dieses schlechte Gewissen, das ganz viele Menschen beschreiben, wenn sie Pornos gucken.
Du giltst ja so als Porno-Expertin, hast deine Forschung als Kulturwissenschaftlerin dazu in einem Buch niedergeschrieben, Porno, eine unverschämte Analyse. Ja, warum ist dieses Schamgefühl noch da? Wie würdest du das beschreiben? Also viele gucken ja vielleicht nachts ein Porno, alleine heimlich oder vielleicht höchstens noch mit einer Partnerperson, mit einer Liebschaft. Warum ist es eben bis heute noch so eher tabu, überhaupt drüber zu reden? Auch über die Präferenzen vielleicht, was für Pornos man gerne guckt.
Genau, da hast du zwei wichtige Sachen schon erwähnt. Ich denke, zum einen natürlich die ganz pragmatische Tatsache, dass wir ganz oft Pornos alleine gucken, führt dazu, dass wir erstens nicht automatisch darüber ins Gespräch kommen, also wie wenn wir eben zusammen ins Kino gehen oder eine Netflix-Serie mit FreundInnen gucken, dann tauschen wir uns automatisch aus. Und es gibt natürlich auch so eine gewisse Legitimation. Ich weiß irgendwie, okay, da sind noch andere, wir gucken das zusammen, es scheint schon irgendwie in Ordnung zu sein. Während wenn man sich dann so alleine im Internet verliert und durch Pornos klickt, ganz viele Menschen dieses Gefühl haben, ich bin die einzige komische, perverse Person, die das gerade anguckt.
Also ist das wirklich so erwiesen, dass selbst in der Partnerschaft Leute vielleicht lange Jahre zusammen, aber dann immer noch irgendwas heimlich gucken vor der Partnerperson versteckt, weil sie vielleicht denken, ah, das ist eine sexuelle Präferenz, wenn ich die jetzt laut äußere, dann erscheine ich vielleicht komisch vor der anderen Person.
Durchaus auch heimlich, ja, also manchmal wirklich proaktiv verheimlicht, manchmal einfach nur, ja, halt verschwiegen und umgangen als Thema, vermieden. Und es gibt auch immer noch Menschen, die das als Fremdgehen bezeichnen, Menschen, die in monogamen Beziehungen sich bewegen. Also da ist ein Konkurrenzverständnis zwischen Paarsexualität und Solosexualität. Sowieso auch fernab von Pornos haben wir so eine gewisse Idee von Masturbation ist nur die Ersatzbefriedigung, wenn es halt gerade nicht anders geht. Also so eine ganz merkwürdige Logik haben wir uns da gesellschaftlich antrainiert. Und bei den Pornos kommt dann natürlich noch die Konkurrenz mit den Bildern dazu. Also diese Frage, warum guckt jetzt jemand diese Menschen an? Gerade Frauen neigen dazu, sich dann zu vergleichen und zu sagen, so, was hat sie, was ich nicht habe? Aber natürlich auch im Blick auf die Praktiken. Also ist das was, was meine Partnerperson in der Beziehung vermisst, was ich der Person nicht geben kann und deswegen in Pornos gesucht werden muss? Und das kann manchmal so sein, dass jemand im Porno ein Ventil findet für vielleicht auch Vorlieben, die man nicht miteinander teilt. Und das ist auch voll in Ordnung. Und manchmal reicht es auch, die Dinge auf dem Bildschirm zu erleben. Aber über all das braucht natürlich ein Gespräch. Also wenn man diesen Moment hat mit jemandem, den man sehr gut kennt und ist auf einmal konfrontiert, was weiß ich, im Browserverlauf, so der Klassiker, damit, was irgendwie diese sehr vertraute Person sich anguckt an Pornos und denkt, oh Gott, ich weiß nicht mal, dass dieser Mensch Pornos guckt. Ich hatte keine Ahnung, dass das jetzt konkret was ist, worauf dieser Mensch steht. So, wer ist das? Also da ist so ein Befremdungsmoment, der dann natürlich auch verletzend sein kann. Aber es hat alles eigentlich gar nichts mit Pornos zu tun, sondern nur mit fehlender Kommunikation. Das heißt, auch da wichtig, miteinander drüber zu sprechen.
Es geht ja ganz viel natürlich bei Pornografie dann vielleicht auch um bestimmte sexuelle Fantasien, Dinge, die wir uns vielleicht vorstellen oder wünschen könnten oder einfach auch mal sehen wollen, erleben wollen, und die gucken wir uns dann vielleicht stellvertretend im Porno an. Wenn ich jetzt so stichprobenartig auf einer Mainstream-Porno-Plattform schaue, in so Mann-Frau-Szenarien, Heterosex, dann ist doch auffällig, eben beim Mainstream, dass wirklich meistens die Frauen unterwürfig dargestellt werden. Er nimmt sich, was er will. Sie stellt alle Körperöffnungen zur Verfügung. Das ist selbst heute noch so, auch wenn es jetzt, wir reden auch gleich noch drüber, feministische Pornos und so weiter gibt, aber im Mainstream ist das so eine dominierende Narrative, so. Warum?
Nee,
nicht
würde
so?
Ich schon widersprechen.
Ja, würdest du sagen, nein? Ja, klar. Also, das war so mein Eindruck, dass das noch dominant ist.
Also es ist tatsächlich schwer, so ganz absolute, geschweige denn empirische Aussagen über Inhalte von Pornos zu treffen.
Dafür gibt es zu viele einfach.
Genau,
ne?
Der Korpus, also die Menge an pornografischem Material ist so groß, dass man wirklich so gut wie keine verallgemeinernden Aussagen darüber treffen kann. Aber wenn wir jetzt vom mainstreamigsten Mainstream sprechen, Pornhub zum Beispiel, die veröffentlichen ja jedes Jahr so ihre Klickstatistiken, da muss man vorsichtig sein, das ist natürlich keine repräsentative Studie, aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen, unsere meistgeklickte Kategorie ist die, dann kann ich das schon ernst nehmen als Trenderscheinung. Insbesondere, wenn ich in die Top 10 gucke, sind da auch alle möglichen problematischen Dinge dabei. Also es wirkt jetzt nicht beschönigend oder sowas. Und da sehen wir, also ich sag mal so, über die letzten 10 Jahre war konstant zum Beispiel Lesbian Porn die beliebteste Pornokategorie weltweit. Und das Pornhub-Publikum besteht zu etwa 70% aus Männern, nach eigenen Aussagen. Das heißt, wir können schon mal sagen, so der Standard-Hetero- Mann sieht sehr gerne lesbischen Porno. Jetzt muss man sagen, der hat nichts mit lesbischem Sex zu tun. Also meistens Hetero-Performerinnen, die heteromännliche Fantasien von lesbischem Sex inszenieren. Also ich will das jetzt hier nicht als irgendwie queere Sichtbarkeit überstrapazieren oder so. Aber es ist natürlich trotzdem ein Genre, wo keine Geschlechterdynamik in den Bildern steckt, weil nur Frauen anwesend sind. Und wo auch sehr viel, also da gibt es viel Zärtlichkeit, da gibt es viel Vulva-Stimulation. Logischerweise dreht sich alles um Lust von Frauen, weil das die einzigen sind, die anwesend sind. Sei das für den männlichen Blick inszeniert, aber die Bilder kreisen nur darum. Also allein das ist schon ein Genre, auf das, was du gerade gesagt hast, absolut nicht zutrifft.
Aber und dann jetzt, ist das im Grunde ein Vorurteil, was sich wahrscheinlich diese ganzen 50 Jahre fest auch verankert hat, dass man halt das Gefühl hat, wenn man an bestimmte Porno-Klassiker denkt, dass das Inszenierungen sind, wo bestimmte Machtstrukturen auch immer wiederkehrend sind, wo bestimmte sexuelle Fantasien, nämlich eher männliche Begierde, anders dargestellt. Also das sind ja so die Vorurteile, die man jetzt vielleicht so hat. Weil ich wollte dich sowieso nach den Top 3 Vorurteilen fragen. Und ich würde sagen, Nummer 1 ist doch frauenfeindlich. Pornos sind frauenfeindlich. Das hält sich, glaube ich, immer noch, das Vorurteil.
Ja, ich finde dieses Wort ist so schwierig, weil damit kann man so viel meinen. Ne? Also das, was ich zum Beispiel gerade beschrieben habe, kann man trotzdem frauenfeindlich nennen, weil weiblich gelesene Körper inszeniert werden für einen heteromännlichen Blick, bla bla bla. Ne? Also man muss das ja jetzt nicht feministisch nennen, nur weil die Bilder im lesbischen Mainstream-Porno so sind, wie ich sie gerade beschrieben habe zum Beispiel. Aber wenn man sagt, in allen Pornos sieht man Frauen, die dominiert werden, das halte ich für ein absolutes Vorurteil. Und auch da, wenn ich nochmal zu den Kategorien zurückspringe, jetzt letztes Jahr war zum ersten Mal die beliebteste Kategorie MILF, also Mom, I'd Like to Fuck. Wenn man in den 90ern sozialisiert ist, kennt man noch Stiflers Mom, also die ultimative MILF.
Ja, ja.
Und dieses ganze Genre kreist ja nur um vermeintlich reifere, wenn wir ehrlich sind, ist das so knapp Ü30, Frauen. Aber der Fakt ist, es kreist um ihre sexuelle Erfahrenheit. Also es sind immer die Vermieterin, die Ärztin, die Chefin, die irgendwie den jüngeren Mann verführt und sagt, wo es lang geht und sich holt, was sie will. Und auch das widerspricht ja wieder völlig dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde schon, dass in extrem weit verbreiteten, beliebten Pornokategorien dieses Bild nicht reproduziert wird. Das soll nicht heißen, dass es nicht trotzdem sehr viele Inhalte gibt, in denen das der Fall ist. Und dass es einfach ein Medium ist, was wie viele andere Medien eben gewachsen ist als etwas, was von Männern für Männer produziert worden ist und sich dadurch bestimmte Konventionen eingeschlichen haben. Also ich will das gar nicht komplett verneinen, aber es ist ein bisschen ambivalenter.
Ich finde es spannend, weil gerade diese MILF-Kategorie geht auf ein zweites Vorurteil ein, nämlich, dass es eigentlich oft eher nur junge, straffe Körper sind, alles normschön, alles glatt und so weiter. Dann könnte man da ja fast ausmachen, dass es da auch Tendenzen gibt, dass sich da ja auch was verändert, wenn irgendwie auch ältere Frauenkörper jetzt mehr im Fokus stehen.
Also wie gesagt, auch da bin ich vorsichtig. Die Durchschnittsmilf ist so 32. Also wir wollen es nicht überstrapazieren. Aber es ist natürlich trotzdem Unterschied zu gerade 18 geworden, was auch mal ein paar Jahre lang starker Trend war. Also die Teen-Kategorie hat sichtlich an Relevanz verloren. Sie ist nicht verschwunden, aber es finde ich erstmal eine positive Entwicklung. Also wo sexuelle Unerfahrenheit inszeniert wurde. Das waren immer volljährige Menschen. Aber auch da würde ich so mit einem Jein antworten. Also natürlich reproduzieren Pornos auch gängige Schönheitsideale. Natürlich sind auch dort mehrheitlich weiße und schlanke und normschöne Körper zu sehen.
Große Oberweiten, sehr kleine Vulvalippen, Männer,
bei
die...
Bei den beiden Punkten würde ich schon widersprechen.
Ja, würdest du direkt... Ja, weil wir hatten schon Sendungen bei Eine Stunde Liebe und ich habe mich schon gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt, wo es um zum Beispiel allein die OPs an Schamlippen oder halt Vulvalippen, wie man jetzt sagt, ging.
Ja, aber guck mal.
Und dass das zugenommen hat. Ja, nee, ich will nur sagen, und ich frage mich halt, woher kommen solche Vorstellungen, dass manche junge Frauen meinen, sie müssten da straffer sein untenrum.
Ja. Also um das ausgiebig zu beantworten, müsste ich jetzt einen sehr langen kulturhistorischen Vortrag halten, der ganz viel mit Rassismus zu tun hat und wie wir Hypersexualität und weibliche Sexualität so kulturell gerahmt haben. Es würde den Rahmen hier sprengen. Ich würde aber sagen, Angeklagter Nummer eins ist der Kapitalismus. Also Praxen, die diese Eingriffe anbieten, also Labiaplastik, Vulvalippenverkleinerung, machen massiv Werbung dafür. Also du kannst ja mal auf so eine Seite gehen, danach wirst du definitiv eine Vulva-OP wollen. Weil einfach,
Brainwashing meinst du, dass man quasi drauf hintrainiert wird. Das Perfide dort ist ehrlicherweise, dass es als eine feministische Aktion verkauft wird. Also generell Schönheitseingriffe mittlerweile werden als, ne, ich empowere mich, denn ich bin jetzt Herrin meines Körpers. Das ist sowieso nochmal ein Themenfeld für sich. Aber trotzdem sind ja bestimmt, also so intime Einblicke in Körper, wo kriegen wir die denn sonst her? Wenn nicht in pornografischen Darstellungen auch.
Ja. Aber das ist der Punkt. Also es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Menschen mit Vulva, die mehr Pornos gucken, eine größere Vulva-Selbstakzeptanz haben. Und das kann ich anekdotisch sowohl für mich als auch für sehr viele andere Menschen unterschreiben, weil es eben der einzige Ort ist, wo wir eine Vielfalt an Vulven sehen. Und ich finde, das ist so ein richtiger feministischer Mythos, weil man muss auch einfach nur mal eine halbe Stunde auf Pornhub gehen, sich durch die beliebtesten Videos klicken und sieht alle möglichen Vulven. Also es stimmt einfach nicht. Man sieht vielleicht nicht die komplette Bandbreite, wie das eben mit Körpern der Fall ist, aber man sieht echt viele verschiedene Vulven, gerade im Kontrast zu Penissen. Ne? Also Penisvielfalt gibt es überhaupt nicht in Pornos. Ob Mainstream, Alternativ oder sonst was, es sind immer überdurchschnittlich große Penisse, überdurchschnittlich lang irrigierte Penisse. Also das ist ein total berechtigter Vorwurf, reden wir aber nie drüber, weil ja.
Weil ja, das ist die Frage, warum eigentlich nicht?
Ja, weil wir viel lieber Frauen zum Opfer machen. Wir sprechen auch nie darüber, wie es Männern in der Pornoindustrie geht und ob die gezwungen werden und wie die ihre Körper behandeln. Das interessiert uns gesellschaftlich einfach nicht, weil wir denken, ja, Männer wollen immer Sex.
Einspruch. Ich verlinke in den Shownotes, wir hatten schon mal eine Sendung, wo wir einen Mann aus der Pornoindustrie haben auch erzählen lassen, der dann übrigens auch über so Fakes wie aus Eiweiß irgendwie Ejakulat, was da gebastelt wird und da, der sehr viel einfach so ein bisschen Blicke hinter die Pornoindustrie gegeben hat, um zu sagen, ey Leute, das ist natürlich nicht alles echt. Genauso wie wenn man sich so einen Disney-Märchenfilm anschaut, da ist uns ja eigentlich klar, wenn wir ins Kino gehen und uns das anschauen, denkt ja nicht jeder danach, okay, so ist die Welt. Wir verstehen, das ist Fiktion, das ist nicht die Realität. Aber wenn man Pornos schaut und zum Beispiel eben dieser Penis, wie lange, ewig irrigiert bleibt, wenn es extrem häufig zu Orgasmen kommt und so weiter und so fort. Also Körper, die wir sehen, Sexualität, die wir da hörbar, sehbar bekommen, Das ist natürlich auch nicht die echte Welt, aber es gibt ja keinen Begleittext zum Porno, dass das jemand sagt, ne?
Voll, aber also ich meine, Shoutout, dass ich überhaupt mit einem Mann aus der Branche gesprochen habe, das passiert echt super selten. Aber schau mal, wie unterschiedlich die Unterhaltungen dann sind, ne? Dann geht es irgendwie um, wie wird gefaked und so. Aber ich habe mit vielen Männern aus der Pornoindustrie gesprochen und niemand wurde je gefragt, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Machst du das echt freiwillig? Zwingt dich jemand? Hast du in der Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht? Hast du viele Gewalterfahrungen am Set gemacht? Diese Fragen bekommen Frauen in der Pornoindustrie permanent gestellt. Sie werden immer erstmal unter Generalverdacht gestellt, dass sie unter Drogeneinfluss, Zwang oder Traumatisierung zu diesem Beruf gekommen sind. Und das nehmen wir nicht von vornherein an mit Männern. Und da drin steckt auch Sexismus.
Ja, aber wie ist es denn in diesen 50 Jahren? Also ich meine, wenn wir jetzt mal im Schnelldurchlauf überhaupt sagen, es ist ja sehr an die technische Entwicklung gepaart. Mhm. Also am Anfang waren es noch, ich weiß gar nicht, ob Sie Jüngere an sowas erinnern, wie Videotheken, wo es da noch den Vorhang gab und dann gibt es so einen Ab-18-Bereich, die Schmuddelecke, da gehst du rein, suchst dir was aus und kommst dann mit einer braunen Tüte nach Hause und guckst dir das an oder du lässt es dir vom Versandhandel schicken, wenn du es gekauft hast, über einen Katalog. Ich meine, das ist ja Welten, an die erinnert sich kaum noch jemand. Also vom Videokassetten hin zu eben, dann kommt das Internet, sehr vieles möglich. Am Anfang vielleicht auch viel Bezahlschranke, jetzt mittlerweile ja so viel kostenlose Inhalte und dann so Do-it-yourself-mäßig, OnlyFans. Jetzt kann jeder und jede, der oder die möchte, ganz ohne Pornoindustrie so Selfmade-mäßig sagen, okay, ich steige da ein, ich zeige irgendwelche Videos und generiere damit Inhalte, wo ich sogar Geld verdienen könnte. Also das, nur mal im Schnelldurchlauf, was wir jetzt so in den 50 Jahren durchgemacht haben. Was ist mit dieser Industrie? Kann man die, ich meine, pauschalisieren kann man die ja sowieso nicht, aber ist das ein Ort, wo die Leute freiwillig sind? Ist das ein Ort, wo die Leute das, was sie machen, gerne wirklich machen, weil sie das als Beruf jetzt sich ausgesucht haben? Oder sind da immer noch auch wirklich diese Diskussionen der, ja, vielleicht unter Druck oder unter Zwang passieren da Dinge in der Pornoindustrie?
Also mit zwei Abstrichen bin ich da vorsichtig. Das eine ist, ich versuche ja meine Aussagen immer auf Empirie zu stützen und es gibt so gut wie keine Forschung zu der Produktionsseite von Pornos. Deswegen kann ich mich da vor allen Dingen stützen auf Gespräche mit Menschen, die ich aus dieser Industrie führe, wo mein Eindruck ist, dass auch permanent meine eigenen Vorurteile überrollt werden und ich merke, dass das insgesamt schon deutlich regulierter ist, als ich das immer angenommen habe und dass da natürlich mit Verträgen, mit STI-Tags, mit Drehbüchern, mit Absprachen, mit Ausweiskontrolle und so weiter und so fort gearbeitet wird, wenn wir von großen professionellen Produktionen sprechen.
Eben, Riesenthema da auch Safer Sex, also wie sieht's da aus? Ist das ganz klar immer safe?
Also da sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus als bei privatem Sex. Das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig zu betonen. Also die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Pornoset mit einer sexuell übertragbaren Krankheit zu infizieren, ist deutlich kleiner als in der Bar um die Ecke. Denn ich sag mal, die zivile Nicht-Porno-Gesellschaft, die testet sich sehr, sehr, sehr viel seltener und unvernünftiger, als das Menschen in diesem Beruf tun. Also auch da, es ist halt so eine Annahme, die wir sofort haben und denken, oh Gott, das ist alles gefährlich und unsicher. Und ja, natürlich machen Menschen Gewalterfahrungen an Pornosets, wie in allen Unterhaltungsindustrien. Also auch da wird so deutlich, wir gucken auf das eine sehr viel kritischer als auf das andere. Und ich weiß nicht, wie viele Row Zero, P. Diddy oder MeToo-Momente wir noch brauchen, bis wir verstehen, dass einfach Unterhaltungsindustrien problematische patriarchale Strukturen sind, in denen viel Machtmissbrauch passiert. Und natürlich gilt das auch für die Pornoindustrie. Nur, dass die sich eben, wie du gerade schon beschrieben hast, massiv wandelt durch die technologischen Möglichkeiten, durch Plattformen wie OnlyFans. Die will ich jetzt auch nicht irgendwie als Empowerment-Maschine idealisieren.
Ja, auch da die große Frage, ne? Ich meine, so eine Plattform suggeriert ja vielleicht gerade auch an junge Leute, ach komm, da kann ich mit ein paar Videos, ohne vielleicht am Anfang erstmal, um mich reinzufühlen, schnelles Geld machen. Wie siehst du diesen Punkt? Ich glaube, genauso wie man am Anfang, als es legalisiert worden ist, Pornografie, drüber geredet hat, ne, jetzt ist die Sittenverrohung steht an, ist ja so ein Punkt dann auch mit jedem Schritt immer wieder neu, wird es verhandelt, genauso. So blicken ja Leute auf OnlyFans vielleicht als Gefahr für die Jugend.
Also ich sag mal OnlyFans konkret erstmal, man kann dort nur Inhalte hochladen, wenn man auch einen Ausweis geprüft hat. Also es ist jetzt nicht so der Ort, wo so einfach Missbrauchsdarstellungen landen wie auf vielen anderen Plattformen. oder Inhalte von Minderjährigen. Und kein Mensch macht einfach Geld auf OnlyFans, wenn man nicht schon eine Sichtbarkeit woanders hat. Also das ist einfach ein Mythos. Das ist erstens harte Arbeit und zweitens was, wo man im Prinzip schon woanders eine Followerschaft aufgebaut haben muss. Aber natürlich ist die Versuchung, eigene Grenzen zu überschreiten im digitalen Zeitalter, wenn wir alle permanent ein Smartphone in der Tasche haben, sehr viel größer. Aber das ist eine Kompetenz, die brauchen wir so oder so, weil das gilt für privates Sexting. Genauso wie, ich stelle das irgendwo hoch. Also ich finde, das wird total unterschätzt, wie sehr das einfach in die Realität von Menschen, jungen Menschen, ganz besonders weiblich gelesenen Personen zählt. Auch dieses, ich bekomme Dickpics geschickt oder ich bekomme Angebote für irgendwas. So, jemand sagt mir, ich gebe dir 50 Euro, wenn du mir ein Nacktfoto schickst. Also dafür muss ich nicht auf OnlyFans gehen. Dafür muss ich einfach nur im Internet existieren und weiblich gelesen werden. Also das ist einfach eine Realität, der wir uns mehr stellen müssen. Das ist total wichtig zu lernen, auf sich Acht zu geben und eigene Grenzen zu kennen und zu wahren und Dinge anzuzeigen, die nicht in Ordnung sind und so weiter und so fort. Hat aber alles ganz wenig mit Pornografie zu tun. Also da gibt es so eine ständige Vermischung auch zwischen Gewalt und Pornografie. Das sind alles wichtige Themen. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das mehr voneinander trennen, um dann jeweils über das zu sprechen, was wirklich relevant ist, denn ob wir natürlich über Straftaten reden oder über eine einvernehmliche erwachsene Medienpraxis sind sehr unterschiedliche Dinge und sobald Sexarbeit dann noch mit reinkommt auf der Produktionsseite, dann sind wieder ganz andere Themen und auch ganz andere Emotionen auf dem Tisch und da vermischt sich ganz viel und vor allen Dingen gibt es aber überall mehr Annahmen als wirklich Wissen und ganz viel Scheinheiligkeit, weil wir da immer kritischer hinschauen als woanders und vor allen Dingen uns meistens nicht selbst in die Verantwortung nehmen, weil wir haben Konsummacht. Also wer sich Sorgen macht, dass die Pornoindustrie nicht so ist, wie sie es sich wünschen, sollten erstmal damit anfangen, für Pornos zu bezahlen. Sich damit auseinanderzusetzen, ja, wo die Inhalte herkommen, die wir uns anschauen. Den Menschen zu folgen und zuzuhören aus der Pornoindustrie, das sind ja alles Dinge, die einem auch ganz viel Sicherheit geben können, zu merken, ah, okay, da teilt jemand diese Inhalte, dann scheint es auch etwas zu sein, wofür die Person einsteht. Plus, es ist am Ende des Tages Lohnarbeit. Also dieser romantisierte Blick, dass das empowernd sein muss oder lustvoll sein muss, die Menschen glücklich macht und auch die Frage, ob irgendjemand freiwillig Lohnarbeit betreibt, ist ja sehr komplex. Also ich würde sagen, es schließt sich gegenseitig komplett aus in einem kapitalistischen System. Wir sind alle in einem Zwangskontext.
Aber genau, was du jetzt angesprochen hast mit der Bezahlschranke. Mhm. Wir haben mit dir in Deutschlandfunk Nova auch schon drüber gesprochen. Ich verlinke die Gespräche in den Shownotes über die Tendenzen hin zu eben mehr feministischen Pornos. Bevor wir haben das jetzt schon ein paar Mal so fallen lassen. Mir ist aufgefallen, wir haben gar nicht den Begriff geklärt. Vielleicht für die das jetzt noch nicht so gehört haben. Also wie definiert man feministische Pornos?
Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Antworten drauf. Ich würde sagen, gewachsen ist das als eine Bewegung in den frühen 80er Jahren, wo der sexpositive Feminismus sich entwickelt hat, der gesagt hat, so, wir wollen nicht, dass Pornos wieder verboten werden, auch in Reaktion auf die Legalisierung im Übrigen. Da gab es ein feministisches Lager, das sehr stark dagegen war und Pornos wieder verbieten und zensieren wollte.
Porno, sage ich nur.
Genau, der Radikalfeminismus, der selbst ernannte. Und die andere Aufspaltung, der sogenannte sexpositive Feminismus, hat halt gesagt, nö, lasst mal andere Pornos machen. So, wir schreiben uns ein in die Pornos, wir versuchen, diesen männlichen Blick aufzulösen, alternative Bilder zu kreieren, weibliche Lust mehr in den Vordergrund zu stellen und so weiter und so fort. Fand ich damals total wichtig, um auch deutlich zu machen, es gibt nicht die feministische Position zu dem Thema. Aber leider ist es so ein bisschen hängen geblieben und heute gekippt in, wir machen Frauenpornos und Frauen wollen was ganz anderes sehen und Frauen wollen irgendwie Romantik und Handlung und eine tolle Kameraarbeit und das finde ich wiederum sehr sexistisch. Also heute würde ich sagen, feministischer Porno ist ein Marketing-Label, das man auch sehr kritisch betrachten muss.
Okay. Was ist, wenn ich als feministischer Mensch eben keine Lust auf diese Marke feministischer Porno habe und den Mainstream anregender finde, bin ich dann automatisch eine schlechte Feministin?
Ja, setzen sechs.
Ja, das ist doch die Frage.
Natürlich,
ne?
Nicht. Ja, und das ist so eine wichtige Frage, die mich auch total beschäftigt, weil sich da wirklich so ein spezifisch feministisches schlechtes Gewissen entwickelt hat. Irgendwie so, es gibt dann so eine Erlaubnis, okay, wir dürfen auch Pornos gucken, aber bitte die richtigen. Und das finde ich halt irgendwie nicht befreiend, weil es einfach ein neues Dogma ist. Und nur weil ich Erika Lust Filme nicht heiß finde, bin ich eben nicht weniger feministisch. Insbesondere, wenn das Label feministisch dann irgendwie so an Ästhetik gekoppelt wird, die meiner Meinung nach halt überhaupt keinen politischen Anteil hat.
Und wir reden jetzt die ganze Zeit von Film. Wir haben in einer Stunde lieber auch natürlich so den Audiomarkt im Blick, weil das ist ja auch wieder so eine Annahme, ne, dass Frauen sich mehr durch audio-pornografische Geschichten stimulieren lassen gerne. Und da, genau zu diesem Thema Sexfantasien, gibt es auch genau diese Diskussion, dass Frauen eigentlich sehr gerne zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien sich anhören. Und die große Frage eben, nur weil sie sich gerne das anhören, also ich frage mich, ist es so ein bisschen auch da wieder so eine Henne-Ei-Ding, ne? Höre ich mir jetzt diese Fantasie gerne an, weil das in mir steckt, oder bin ich geprägt durch irgendwie Form von pornografischen Narrativen, mit denen ich aufgewachsen bin, wo ich sowas gesehen habe und das hat mich irgendwie angeregt und das hat sich in mir festgesetzt. Also was war zuerst da? Die Fantasie oder die Narrative?
Absolut. Das kann man, denke ich, nicht abschließend beantworten. Ich finde es einerseits wertvoll, da kritisch hinzuschauen und andererseits aber auch wertvoll, nicht so hart mit sich zu sein, sich auch Dinge zu erlauben und auch immer wieder deutlich zu machen, das eine sind die Fantasiewelten, in die ich mich verliere, fliehe, in denen ich spiele. Und das andere ist die Realität. Also wenn ich in der Realität merke, dass ich zum Beispiel bestimmte Dynamiken suche, die mir eigentlich gar nicht gut tun und ich merke, okay, da ist irgendwie ein Muster oder ich suche toxische Beziehungen etc., ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich mir diesen Inhalt immer wieder angucke. Und das muss in keinster Weise Hand in Hand miteinander gehen. Also das eine ist nicht ein Anzeichen für das andere. Und da finde ich es wichtig, dass wir manchmal auch nachsichtig mit uns sind, uns dann vielleicht akzeptieren, okay, ist halt so. Das ist, finde ich, ganz ähnlich bei der Frage, rasiere ich meine Beine für mich oder für andere? Schminke ich mich für mich oder für andere? So, finde ich das gerade schön, was ich anhabe, oder denke ich, dass ich damit schön gefunden werde? Es ist unfassbar schwierig aufzulösen und uns da irgendwie loszumachen von all den Dingen, mit denen wir sozialisiert worden sind. Das ist zu viel verlangt. Und da eine Balance zu finden von, ich schaue näher hin, ich versuche das zu analysieren, ich gucke, wo kann ich mich von Sachen lesen, die mir nicht gut tun, aber auch, ich erlaube mir die roten Fingernägel, wenn ich es mag. So, ne? Und auch wenn es vielleicht Ergebnis einer patriarchalen Gesellschaft ist, die mir das Gefühl gegeben hat, die müssten so sein.
Aber was ich bei allem, was du sagst, so raushöre, auch bei, ich fand das so spannend, den Aspekt eben, es ist nicht OnlyFans, sondern es fängt mit Sexting schon an und das ja in ganz jungen Jahren. Oder auch die Frage in der Partnerschaft, was gefällt mir, was will ich ausprobieren, was nicht oder was stimuliert mich und so weiter. Bei allen Punkten, wo wir sind, ist eben dieses drüber reden total wichtig. Es gibt diesen Begriff Pornokompetenz auch, ne? Also genauso wie wir darüber reden, dass wir lernen müssen, wie wir medial irgendwie mit den ganzen, mit den Medien umgehen, müssen wir einfach Pornos da auch mit einbeziehen, zu sagen, es braucht mehr Gespräche drüber. Aber weißt du, Marita, wo ist der Raum eigentlich in unserer Gesellschaft für diese Gespräche? Wo machen wir das dann?
Ja, zum Glück gerade hier in diesem Podcast.
Weil guck mal, in der Schule, also, da Aufklärung, da sind die ja schon so mit überfordert. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das in der Schule zum Beispiel stattfindet. Und Elternhaus, da musst du ja Glück haben. Ob deine Eltern, selbst die, die vielleicht gut darin sind, die Kinder aufzuklären, reden selten, glaube ich, wirklich über deine Pornografie.
Ja. Absolut. Aber beides sollten unbedingt Träume sein. Und mit der Pornokompetenz ist das Problem, dass wir erstmal als Erwachsene pornokompetent werden müssen. Also das ist nichts, was wir automatisch lernen im Erwachsenwerden, sondern das ist eine Kompetenz, die wir uns selbst aneignen müssen, um sie dann auch an unsere Kinder oder andere junge Menschen weitergeben zu können. Und da fängt das Problem schon an. Das müssen wir auch erstmal erkennen. Das heißt, es muss erwachsene Räume geben, wo darüber gesprochen wird. Und da finde ich sowohl eben öffentliche Medien ein super Anlaufpunkt, Social Media, also diese Räume, die wir mitgestalten können, um darüber zu sprechen. Das kann man natürlich nicht mehr so einfach institutionalisieren. Aber es sollte unbedingt in der Schule zum Beispiel fest verankert werden. Und das ist auch, also ich mache ja auch Fortbildungen mit Lehrkräften zum Beispiel oder anderen Menschen im sozialen Berufen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und es wird ihnen förmlich aufgezwängt, also weil die Jugendlichen einfach Fragen haben oder weil sie provozieren mit irgendwelchen Porno-Begriffen und Porno-Genres. Also ich finde das irgendwie ganz spannend, weil häufig ist es ja so, dass Erwachsene entscheiden, was junge Menschen lernen sollen. Und hier habe ich so richtig das Gefühl, die nachwachsende Generation zwingt die vorherige, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie einfach konfrontiert mit ihren Pornofragen und Realitäten.
Wie alt sind die dann? Wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, die da mit ihren Fragen rauskommen?
Ganz unterschiedlich. Also sowas wie Wörter, das ist meistens dann einfach was Aufgeschnapptes. Das kann auch schon bei 10-Jährigen sein, dass sie dann auf einmal sagen, machen wir jetzt ein Gangbang oder so irgendein Begriff,
ja, ja,
die gar
krass,
nicht wissen, was es bedeutet, aber sie wissen, das führt zu irgendeiner Reaktion und führt es dann natürlich auch, aber meistens eben zu einer völlig überforderten, panischen und es wird nicht benutzt, um dann irgendwie einzuordnen. Und auch da muss man einfach sagen, also die meisten 10-Jährigen sind schon alleine im Internet unterwegs und das macht es auch wahrscheinlich, dass ihnen pornografische Inhalte begegnen, sei es, weil andere es ihnen zuschicken. Also so Stichwort Klassenchat zum Beispiel, das ist heute einfach ganz oft der Ort, wo so ein Kontakt das erste Mal passiert oder über einen Messenger, dass ich einfach ungefragt was zugeschickt bekomme als Gag oder als Prank oder Provokation. Aber da müssen wir einfach einen Umgang mitfinden. Also das halte ich wirklich für elementar.
Ja, ich will nochmal verstehen, 50 Jahre sind Pornos jetzt legal und wir haben nach 50 Jahren noch keinen Weg gefunden, oder nicht, also vielleicht einige für sich persönlich, aber in der Mehrheit der Gesellschaft haben wir jetzt nicht wirklich Wege gefunden, darüber wirklich zu sprechen.
Richtig, und ich finde, es fängt alles an, also es gibt ja die größere gesellschaftliche Unterhaltung und über die Strukturen zu sprechen und die Vertriebswege und die Produktionsseite, das ist da auch eine politische Unterhaltung. Aber was vieles davon ausbremst, ist einfach die fehlende persönliche Auseinandersetzung und diese Scham- und Schuldgefühle, die da immer noch im Weg stehen. Und die kann man halt teilweise wirklich durch ein gutes Gespräch mit einer Person, wo man sagt, okay, wir teilen die gleichen Werte so und wir tauschen uns jetzt mal darüber aus, was wir uns vielleicht anschauen oder welche Ängste wir dabei haben, einmal auszusprechen, warum habe ich eigentlich dieses komische Gefühl? Ist es die Häufigkeit? Ist es überhaupt die Tatsache, Pornos zu gucken? Also für manche Menschen ist das schon moralisch verwerflich. Oder sind es konkrete Inhalte und Fantasien, die mich beschäftigen? Das kann einfach so entlastend sein. Ich merke das ja, weil so viele Menschen das bei mir suchen. Also ich sage immer, dass ich mich so ein bisschen wie die Pornopäpstin fühle, wo alle zur Beichte kommen und ich sage dann, ist schon okay, du bist normal. So. Also da ist so ein krasser Redebedarf, der ist einfach da, aber den Menschen fehlt oft die Ansprechperson und eben auch der Gesprächsanlass. Und auch dafür finde ich zum Beispiel solche Gespräche so toll, weil man auch sagen kann, hey, ich habe hier diese Folge gehört. Geht dir das auch so? Können wir mal darüber sprechen? Ne? Oder auch mein Buch. Ich freue mich so, ich kriege manchmal Nachrichten von Menschen, die sagen, ja, ich habe das Buch mit meinem Partner gelesen und wir haben zum ersten Mal darüber geredet. Oder jemand hat das Buch bei mir liegen sehen und dann konnten wir das irgendwie nutzen als Gesprächsauftakt, um über Pornos zu sprechen. Also so, man braucht auch diese Anlässe und diese Einladungen dazu. Und die müssen halt in einem irgendwie wertfreien Raum stattfinden, weil häufig, wenn das Thema zur Sprache kommt, dann ist es immer nur im Kontext von Gewalt und Straftaten oder von irgendwie Skandalen oder Sensationslust um so Pornosternchen in Anführungszeichen. Also es geht ja auch darum, wie wir darüber zu sprechen, zu lernen, nämlich wertfrei und ehrlich, und damit machen wir uns einfach verletzlich und das ist schwer für Menschen.
Sagt Pornoforscherin, Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming. Danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe.
Danke auch.
Meistens ist Porno fake, klar. Sex auf der Leinwand ist halt nur eine Fiktion. Aber im echten Leben, da wünschen wir uns doch echte Gefühle, Real Talk, kriegen es aber nicht immer wirklich. Jahrelang war Louis im Online-Dating unterwegs, hat er immer wieder im Liebestagebuch auch erzählt. Da war er ziemlich genervt von und wir können uns natürlich denken, warum. Dieses Unverbindliche, Unehrliche beim Texten und Treffen, damit konnte Louis gar nichts anfangen. Wer kann das schon von uns? Aber wie ehrlich sind wir eigentlich selbst? im Dating-Kontext? Sind wir da eigentlich auch selber so offen und ehrlich, wie wir uns das von anderen Leuten wünschen? Im Liebestagebuch erzählt Louis jetzt ziemlich selbstkritisch von einer Frau, die sich gerne mit ihm getroffen hätte, warum es nie dazu gekommen ist, warum er ein schlechtes Gewissen hat und warum sich die beiden sogar immer wieder noch über den Weg laufen. Das erzählt uns Louis jetzt.
Ja, also es gab einen Kontakt aus dem Hobby-Kontext und über Freunde sollte es mal dazu kommen, dass wir gemeinsam alle auf den Weihnachtsmarkt gehen und irgendwie da gemeinsam in den Abend starten. Und an dem Tag war ich aber so fertig, dass ich da abgesagt habe, auch relativ kurzfristig. Und dann kam es für mich schon so rüber, dass sie doch auch ziemlich Lust gehabt hätte auf ein Treffen und ziemlich Lust hatte, mich näher kennenzulernen. Also wir kannten uns, wie gesagt, schon eher aus dem Hobby-Kontext, haben auch mal gequatscht, aber haben auch jetzt nie wirklich lange miteinander abgehangen. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass sie da zumindest Lust auf ein näheres Kennenlernen hatte. Ob sie jetzt was von mir wollte oder wie auch immer, keine Ahnung, soweit war es ja gar nicht. Ich hatte das aber abgeblockt, einerseits, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen erschöpft war, weil da auch gerade ein beruflicher Wechsel anstand. Andererseits, weil ich auch so ein bisschen desillusioniert war wegen anderen Online-Dating-Geschichten und weil sich das mit meiner Freundin auch so ganz, ganz, ganz langsam gerade angebahnt hatte. Also ich hatte auch ganz viele andere Sachen zu tun einfach zu dem Zeitpunkt. Plus bin ich jetzt eh nicht so ein riesen Weihnachtsmarkt-Fan. Das ist dann die spezifische Location, die mich da jetzt nicht so abgeholt hatte. Und Weihnachten generell auch immer so ein bisschen stressig mit überall hinfahren und so, vor allen Dingen als Scheidungskind. Ja, weiß nicht, da hatte ich es irgendwie jetzt nicht so gefühlt. Und sie hatte dann noch 2-3 Mal geschrieben, ob wir uns nicht mal so treffen wollen. Sie hat Zeit und ich habe das immer ja, mehr oder weniger abgetan. Und sehe sie aber ja auch jetzt immer noch im Hobby-Kontext. Und würde sagen, vermeide das auch so ein ganz kleines bisschen, jetzt nochmal näher ins Gespräch einzusteigen. Hatte aber jetzt auch seit dem Jobwechsel deutlich weniger Zeit, wo ich sie bei dem Hobby gesehen hatte. Deswegen hat sich das jetzt auch gar nicht so ergeben. Aber latent, unterschwellig, habe ich schon immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie sehe. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so, okay, es gibt aber eigentlich gar nichts, um ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ja nie irgendwas ausgesprochen wurde. Und da ist so ein bisschen jetzt die Frage, okay, wie geht man damit um? Wie spielt man das sozusagen? Wenn ich sie da in dem Hobby-Kontext sehe, dann ist sie, glaube ich, nicht nachtragend distanziert. Vielleicht schon eher, aber ich glaube einfach auch, weil ich so ein bisschen distanziert daherkomme und auch irgendwie da relativ zielgerichtet mein Ding mache. Weil das wahrscheinlich einfach mein eigenes, in Anführungsstrichen, schlechtes Gewissen irgendwie ist. Also man hätte seine komplette Situation schildern können. Habe ich auch teilweise ja schon gemacht in der Absage zu diesem gemeinsamen Treffen da. Gleichzeitig, wenn man sich so ausführlich erklärt, impliziert es ja, dass man denkt, dass die andere Person was wollte, was ja auch wieder in einer anderen Hinsicht übergriffig ist, ne? Weil das hat ja niemals irgendwann jemand gesagt. So, das war ja nur meine persönliche Interpretation. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen so, naja, die will bestimmt was von mir, so nach dem Motto. Wahrscheinlich sollte man einfach das Gespräch mal suchen. Allerdings ist es natürlich auch, wie gesagt, so ein bisschen anmaßend, da so mit der Prämisse reinzugehen, hey, ja, du wolltest ja was von mir. Und dann kommt so raus, naja, nee, wollte ich gar nicht. Und entsprechend steht es auch im Hinterkopf, obwohl es eigentlich rein objektiv gar kein schlechtes Gewissen geben müsste, weil ja nie irgendwas ausgesprochen war. Ist ja da nichts, aber es ist schon immer irgendwie so ein komisches Gefühl. Ja.
Ja, Dating Life, es ist kompliziert. Aber immerhin reflektiert Louis sein Dating-Game, machen ja auch nicht so viele, muss man auch dazu sagen. Wenn ihr jetzt Stories vom Daten habt, die ihr gerne erzählen möchtet, schreibt uns eine Mail, liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Shanley Anwar, danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.